NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juli 1903. Die Gründung der Anstalt für musikalische Aufführungsrechte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren.
Dr. Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der GEMA, auf deren Mitgliederversammlung im Juni 2012.
Es war der 21. März, Frühlingsanfang. Im bayerischen Radioprogramm Zündfunk entflammte die Wut von Musiker, Autor und GEMA-Mitglied Sven Regener über die Missachtung des geistigen Eigentums. Zitat: Das Rumgetrampel darauf, dass wir
irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt und sagt, euer Kram ist eigentlich nichts wert. Wir wollen das umsonst haben. Wir wollen damit machen können, was wir wollen. Und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Die Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert.
Meine Damen und Herren, in meiner Position hätte ich das so nicht sagen können. Und nun, meine Damen und Herren, vom geistigen Wert zum materiellen.
Stamitz, Lortzing, Schubert. Verarmt starben diese Komponisten. Er nicht.
Komponist Richard Strauss. Titel: Also sprach Zarathustra. Ausführende: Wiener Philharmoniker. Dirigent: Lorin Maazel. Label: Deutsche Grammophongesellschaft. Bestellnummer 00289463375523. Labelcode 00173. Länge 1 Minute 55 Sekunden.
Sekundengenau muss abrechnen, wer öffentlich Musik aufführt.
Im Hörfunk und im Fernsehen.
Bei Musikvorführungen mittels Kopfhörer.
In Arztpraxen, Altersheimen auf Anrufbeantwortern.
In Kursen, Kurorten, Kindergärten.
Im Einzelhandel, in Erotikkabinen und Sportstudios.
Beim Friseur und bei Freizeichenuntermalung.
In Telefonwarteschleifen auf Internetseiten.
Auf Bürger-, Straßen-, Dorf- und Stadtfesten im Freien.
Bei Vorführungen von Narrenvereinigungen und im Gottesdienst.
Bei Hochzeiten und Bestattungen.
Ob sich das Richard Strauss so vorgestellt hatte?
...1898 ruft Strauss in einem Rundschreiben und im Namen berühmter Kollegen zur Gründung einer komponisteneigenen Interessensvertretung auf.
Zweck und Aufgabe dieses Autorenverbandes wäre einzig und alleine eine wirksame genossenschaftliche Wahrnehmung aller musikalischen Urheberrechte und der damit verknüpften Standesinteressen.
Der Komponist steht mit an der Spitze der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, der es nach mehreren gescheiterten Versuchen heute vor 110 Jahren gelingt, die Anstalt für musikalische Aufführungsrechte, kurz AFMA, zu gründen. Ihr Prinzip?
Die Anstalt verfolgt keinerlei privatwirtschaftliche Zwecke. Sie ist nur eine Vermittlungsstelle. Einen Reservefonds sammelt sie nicht. Ein Geschäftsgewinn ist für sie ausgeschlossen. Von den eingegangenen Gebühren werden die Verwaltungskosten abgezogen, ferner ein Betrag von 10% für die Unterstützungskasse der Genossenschaft. Sämtliche übrigen Einnahmen werden bis auf den letzten Pfennig an die bezugsberechtigten Tonsetzer, Textdichter und Verleger verteilt.
Lange besteht die AFMA nicht. Veranstalter wehren sich, drohen gar mit Boykott. Es gründen sich Konkurrenzunternehmen. Die Schallplatten drängen auf den Markt und machen neue Überlegungen notwendig. All das bringt die große eine Idee in Bedrängnis. 1933 dann doch der Zusammenschluss aller Musikrechtevereine zur STAGMA, der Vorläuferin der heutigen GEMA.
Wie kommen Sie, schlicht gesagt, nicht nur zu Ihrem Ruhm, zu Ihrem Lorbeer, von dem Sie ja bestenfalls erst etwas haben werden, wenn Sie nicht mehr auf dieser Welt sind, wie kommen Sie zu diesen
Pantiemen, ja.
Wie kommen Sie dazu?
Frage an den Komponisten und langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der GEMA, Werner Eck.
Bei Konzertmärkten, bei Unterhaltungsmusik, beim Film, da nimmt einem das eine Gesellschaft ab, die zum Wohl der Komponisten geschaffen worden ist und die Pantiemen einzieht. Die GEMA.
Die GEMA. Sie verwertet die Rechte für alle, die komponieren, Liedtexte oder Libretti schreiben, Musik verlegen und veröffentlichen und Wert darauf legen, dass sie immer dann Geld bekommen, wenn ihre Werke öffentlich aufgeführt werden. Ob in der ARD, der Piepshow oder beim Zahnarzt. Die GEMA überwacht und treibt das Geld ein für ihre Mitglieder. 820,2 Millionen Euro alleine im Jahr 2012. Wer von diesem großen GEMA-Kuchen etwas abbekommen will, der muss Mitglied sein und dafür auch zahlen. Ob Schlagersternchen, Elektroniktüftler, Hardrocker, Neutöner oder samplender DJ.
67.266 Mitglieder hatte die GEMA im letzten Jahr. Es gibt angeschlossene, außerordentliche und ordentliche Mitglieder. Und nur wer ordentlich ist, darf auch bei der GEMA mitbestimmen. Nur diese knapp über 5% und wenige Dutzend Delegierte wählen den Aufsichtsrat, entscheiden über Anträge und Verteilungsschlüssel.
Seufzer der Musikerin und Komponistin Zoe Lila. Weder angeschlossen, noch außerordentlich und erst recht nicht ordentlich. Vielleicht unordentlich?
Wie kann die GEMA behaupten, dass alle Werke ihr gehören heutzutage? Meine Werke sind unter Creative Commons ganz klar definiert.
Creative Commons heißt schöpferisches Gemeingut. Keine Gesellschaft, sondern die Künstler räumen der Öffentlichkeit auf einfache Weise Nutzungsrechte an ihren Werken ein. Teilweise sogar kostenlos, wie auch für dieses Stück.
Titel Violet, Komponist Noah Felk, Text Zoe Pini, lizenziert unter Creative Commons, Labelcode unbekannt, Verlag nicht genannt. Länge 59 Sekunden.
Und auch das muss der GEMA genau so gemeldet werden.
Das ist ja das Verrückte. Wo landen diese Gelder letzten Endes, die abkassiert werden für meine Werke, die ja gar nicht bei der GEMA sind?
Pauschal werden von den Rundfunkanstalten jährlich Millionen gezahlt. Und diese werden von der GEMA dann verteilt auf alle per Formular für jede Sendeminute gemeldeten Werke. So die Theorie. Aber was passiert mit dem Geld für die Minuten, in denen eben Zoe Lila gespielt wurde?
Es wird an die 5% ausgeschüttet, an die sowieso ohnehin das meiste Geld in der GEMA geht.
Letztes Jahr gingen über 206 Millionen Euro an einen erlauchten Kreis, die 3.515 ordentlichen Mitglieder. Das Fußvolk, 57.290 angeschlossene Mitglieder, mussten sich mit 76,5 Millionen Euro zufrieden geben.
Titel, Tatort, Titelmelodie, Komponist Doldinger Klaus, Ensemble, Label WEA International, LC 04281, Bestellnummer 991861, Länge 22 Sekunden.
Ich bin der Überzeugung, dass Kreative für ihre Arbeit einen guten Lohn bekommen sollen. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass das gängige Urheberrecht, das Recht des geistigen Eigentums, vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss und dass man es wirklich tiefgreifend reformieren sollte.
Klaus Graf, promovierter Historiker, geschäftsführender Direktor des Hochschularchivs der RWTH Aachen und Autor der Urheberrechtsfibel, nicht nur für Piraten.
Ich bin überhaupt ein Kritiker dieses gängigen Systems der Verwertungsgesellschaften. Eine Verwertungsgesellschaft ist zwar eine private Organisation, müsste sich aber eigentlich an die Normen des öffentlichen Sektors halten, was jetzt Transparenz und Offenlegung von Details angeht. Also es gibt hier sehr undurchsichtige Verteilungspläne. Entscheiden tun bei der GEMA nicht alle Mitglieder demokratisch, sondern das ist gestaffelt nach Wichtigkeit und nach Umfang des Repertoires. Und das sind alles Punkte, die den Schluss nahelegen, dass es sich bei der GEMA um einen undemokratischen und intransparenten Moloch handelt.
Intransparent? Jährlich veröffentlicht die GEMA ihren Geschäftsbericht. Die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden werden ins Internet gestellt und die Gehälter des dreiköpfigen Vorstands sind nachzulesen. Zwischen 264.000 und 484.000 Euro. Dazu kommen die Pensionen der früheren Vorstände von knapp über einer halben Million und Rückstellungen für zukünftige Vorstandspensionäre, 2,844 Millionen. Da ist schon Musik drin, aber für viele ihrer Kritiker eben auch zu viel. Zu viel Verwaltungskosten, Nebenkosten, zu viele Aufwendungen. Und vor allem, warum sind nicht alle gleich vor der GEMA? Deren Sprecherin Gabi Schilcher verweist diese Behauptung seit Jahr und Tag in das Reich der Gerüchte.
Jedes Mitglied, dessen Lieder irgendwo gespielt werden, bekommt für die Nutzung das gleiche Geld, je nachdem halt, wie oft es gespielt wird.
Aber nach welchem Verteilungsschlüssel? Ist der Künstler ein Schlagerfuzzi oder Chansonnier? Wird Volksmusik oder ein Ballermann-Hit komponiert? Ist es ernste oder nur unterhaltende Musik? Spielt ein Orchester auf oder zupft jemand einsam auf seiner Klampe? So einfach ist das nicht mit der Vergütung. Ein einzelnes Lied aus der Popmusik etwa wird mit 12 Punkten bewertet. Ein mit großem Orchester instrumentiertes Werk von mehr als 60 Minuten Spieldauer dagegen mit 1200 Punkten. Und um die Länge allein geht es hier nicht.
Was ich mir definitiv wünsche, ist, dass es transparente Tarifstrukturen gibt, dass es einfache, für alle nachvollziehbare Abrechnungen gibt, dass das eingenommene Geld auch wirklich an die Urheberinnen geht, deren Musik eben auch gespielt wird, dass eben, was jetzt für mich sehr entscheidend ist, dass auch freie Lizenzen wie Creative Commons Lizenzen verstanden werden und vollständig unterstützt werden und dass man eben das Internet auch als Chance sieht und nicht als Problem.
Zoe Lila, eine ganz andere Generation von Musikerinnen als Richard Strauss, der noch nicht einmal den Siegeszug der Heimtonbandgeräte, geschweige denn den des Kassettenrekorders, der CD-Brenner oder Daten aus dem Internet erlebte. Zu Zeiten der Gründung der AFMA ging es nur um das, was auch heute bei allen Kritikern der GEMA unstrittig ist: das Recht des Künstlers an seinen Werken und das Recht, daran zu verdienen.
Doch heute geht es auch um mehr. Ein neues Selbstbewusstsein von Musikschaffenden, die unabhängig von internationalen Medienkonzernen und Verwertern komponieren, bearbeiten, remixen, die digitalen Vertriebswege nutzen, selbst ihre Rechte verwalten und unter bestimmten Bedingungen kostenlos ihre Musik weitergeben wollen. Und wenn es was zu verdienen gibt, darüber auch selber verhandeln möchten.
Wir müssen das Urheberrecht vielleicht einfach anders denken und anders anwenden.
Die Idee dazu gibt es schon.
Die C3S.
Die Cultural Commons Collecting Society, eine Alternative zur GEMA.
Die C3S, die Initiative zur Gründung einer neuen Verwertungsgesellschaft. Es ist eine gemeinschaftliche Initiative eben mit Künstlerinnen für Künstlerinnen.
Transparent, demokratisch, nicht exklusiv und europaweit soll sie sein. Allerdings steht eine Anerkennung der C3S durch das Deutsche Patent- und Markenamt, das als Aufsichtsbehörde für den Staat die Verwertungsgesellschaften kontrollieren soll, noch aus. Aber die GEMA weist auf ihren eigenen Seiten schon mal auf den potenziellen Konkurrenten hin und gibt zu bedenken, dass die Aufgaben einer Verwertungsgesellschaft extrem komplex und aufwendig sind. Sehr viel Know-how sei da gefragt. Know-how, das sie hat. Und bis ein anderer ihr das Wasser reichen kann, wird es so bleiben, wie es war. Wer Musik öffentlich aufführt, muss an die GEMA zahlen. Auch wir.
Wie sind Sie mit uns als Kunden zufrieden?
Die Komponisten sind mit dem Rundfunk sehr zufrieden, denn der Rundfunk ist wenigstens ein zuverlässiger Zahler. Sicher gibt es auch mit dem Rundfunk Auseinandersetzungen über die Höhe der Zahlungen, die er für seinen ganzen ungeheuren Musikkonsum, wenn man das so nennen darf, leisten soll. Aber als gewissenhafte Zahler und vor allem auch als gewissenhafte Aufschreiber jeder Sekunde Musik, jedes Musikstücks, das gespielt wird, sind die Komponisten mit dem Rundfunk ganz außerordentlich zufrieden.
Titel: Divertissement für 11 Bläser. Komponist: Eck Werner. Ensemble: Bläser Ensemble Mainz. Dirigent: Schöll Klaus Reiner. Label: Vergo. Labelcode: 00846. Bestellnummer: WER 60179-50. Länge: 59 Sekunden.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an die Gründung der Anstalt für musikalische Aufführungsrechte am 1. Juli 1903. Redaktion: Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.